What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies, dem Podcast über die Zukunft der Agenturen. Heute spreche ich mit einem, der das Agenturgeschäft wirklich kennt und es gleichzeitig, glaube ich, wirklich kritisch hinterfragt, zumindest in der jetzigen Form, wie es noch an ganz vielen Stellen existiert. Das ist der liebe Daniel Panrucker. Daniel ist Unternehmer, Berater und Investor mit über 20 Jahren Erfahrung in Agentur, Medien, Technologie, Marketinggeschäft. Als früherer Agenturgeschäftsführer im Dentsu Network, Partner beim Corporate Finance Spezialisten Lama Partners und strategischer Berater für digitale Geschäftsmodelle kennt er die klassischen Agenturmechanismen ebenso, und das ist ja jetzt besonders spannend mit Blick nach vorne, wie die neue Logik von IP, Plattformen und AI. Auf LinkedIn hat er kürzlich mit einem Artikel für viel Aufsehen gesorgt, also zumindest für so viel Aufsehen, dass der liebe Konrad Breyer ihn direkt in seinem Newsletter bei der Werben und Verkaufen zitiert hat. Und zwar mit einem tiefgründigen Blick auf den fundamentalen Wandel unserer Branche. Und ich freue mich total, da jetzt gleich ganz intensiv reinzufragen und deine Perspektive noch genauer kennenzulernen und besser zu verstehen, Daniel. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir ein bisschen über jede Menge Zukunft miteinander sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Also ich habe ja eben schon erwähnt, ne, der LinkedIn-Artikel, der mich auf dich aufmerksam gemacht hat, darin, wie soll ich sagen, hast du ja nicht weniger als den Strukturbruch der Agenturbranche ausgerufen. Und zwar weg vom Kampagnenbetrieb hin zu Systemmodellen mit IP, Automatisierung, Plattformlogik. AI, hast du gesagt, ist dabei ja nicht nur ein Tool, sondern ein wirklicher Denkrahmen. Und das klassische Modell ist am Ende, der neue Wert entsteht nicht durch Umsetzung, sondern durch Wiederholbarkeit. Das klingt einerseits nach Revolution und wirklich in einem völlig neuen Denkrahmen. Und zumindest mir als Vertreterin einer Kreativagentur macht natürlich das Prinzip der Wiederholbarkeit zunächst mal Angst, weil ich denke, oh mein Gott, wo bleibt die Originalität und der innovative Funke? Aber ich glaube, aus all diesen Perspektiven und Facetten können wir uns gleich mal nähern. Aber für all diejenigen, die den Artikel nicht gelesen haben, deinen persönlichen Denkrahmen und Blick nicht kennen, lass uns doch mal gemeinsam starten mit dieser Frage, was für dich die zentralen Symptome dieses grundsätzlichen Strukturwandels und dieses Buchs auch sind.
In Bezug auf die Agenturbranche,
meinst du? Na klar, What's Next Agencies. Alles, was wir jetzt besprechen, die nächste Dreiviertelstunde, dreht sich um die Agenturbranche.
Genau, vielleicht ist es mal interessant zu sehen, wie kommen wir dazu. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe ein Team von Kollegen, die sich auch damit beschäftigen. Und uns gibt es seit 2022, wenn man die Lama Partners sich anguckt. Ich denke, wir haben in der Zeit über 200 oder 300 Agenturen uns in der Tiefe angucken können. Wir gucken uns 200 bis 300 Agenturen im Jahr an und erkennen dann natürlich auch im Hintergrund, wie sind die aufgestellt, welche Agenturen funktionieren ganz gut, und mit funktionieren meine ich, welche sind wirtschaftlich erfolgreich, welche haben auch ja so den Status, dass sie innerhalb der nächsten Jahre gut wachsen können. Und da fällt es bei uns im Moment in der Zeit extrem auf, dass es zwei Lager von Agenturen gibt. Es gibt die einen Agenturen, die sehr stark kämpfen und sich auch ein Stück weit darüber beschweren, wie schwierig alles ist. Und es gibt die Agenturen, die man kaum hört und kaum sieht, die aber völlig natürlich und entspannt wachsen. So, und da ist die Frage, warum ist das so und woher kommt das so? Und wir haben halt festgestellt, dass der Aufbau der Agenturen unterschiedlich ist und dass die Art und Weise, wie sie Kunden betreuen, Systeme aufbauen, seriell denken, anstatt in Kampagnen und Projekten, dass Kreation nicht nur das ist, was man ins Schaufenster stellt, sondern dass es vielmehr Mittel zum Zweck ist. Wir haben auch gesehen, dass sie einfach wirtschaftlich erfolgreicher sind und auch entspannter durch die Krise, die für sie keine Krise ist, gehen. Und genau, das hat uns so ein bisschen, weil wir sehen natürlich die positiven Agenturen und die nicht so positiven Agenturen. Und wir versuchen natürlich den Unternehmen auch zu erklären, was sie halt tun können, um die Richtung zu wechseln.
Und sag mal, wenn du sagst, ihr schaut euch die an, du hast jetzt mal mindestens 200 Agenturen von innen genauer analysiert. Liegt es dann daran, dass ihr die in M&A-Prozessen begleitet oder geht es eben auch um die Frage, wie können wir organisch oder anorganisch wachsen? Also was ist so das Tätigkeitsfeld, in dem ihr da unterwegs seid? Mit welcher Brille guckt ihr drauf?
Genau, wir machen hauptsächlich 6 Sachen. Das eine ist das, was man denkt von einer M&A-Beratung. Wir verkaufen Firmen. Darunter sind auch ungefähr 40-50% auch Agenturen oder Marketing-Service-Dienstleister. Der Rest ist ein bisschen außerhalb, also mehr Produktion, Technologie, Software as a Service. Dann kaufen wir Agenturen oder Firmen dazu für Netzwerke, für Finanzinvestoren, für Privatinvestoren, die sich in dem Bereich beteiligen wollen. Das dritte ist, wir machen Exit Readiness. Wir unterstützen Firmen dabei, sich für den Exit vorzubereiten. Das vierte ist Fremdkapitalfinanzierung. Das heißt, wir unterstützen die zum Beispiel, wenn die etwas Neues aufbauen wollen, wenn die eine Firma dazu kaufen wollen, wenn die einen Gesellschafter ablösen wollen, wenn die umfinanzieren wollen. Und dann machen wir auch noch bei den Bildberatungen. Also was kann ich tun, um anorganisch innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte zu wachsen? Und ein bisschen Restrukturierung. Wir machen auch Sanierung, Carve-outs, also Abspaltung oder auch, ja. So, wir sind nicht nur jetzt diejenigen, die verkaufen und kaufen, sondern die auch sehr tief die Zahlen, auch die kommerzielle Ebene, Verträge, Mitarbeiter und so weiter uns angucken und auch sehr viel mit den Agenturen sprechen.
Sag mal, Daniel, wenn ihr jetzt so aus all diesen Facetten und euren Leistungsbereichen auf die Agenturen schaut, du hast ja eben zu Recht gesagt, es gibt die, die total strugglen. Wir sehen ja auch einige, leider Gottes, Insolvenzen in dem Markt und andererseits aber die, die eigentlich völlig geräuschlos im Hintergrund sehr zufrieden unterwegs sind, sogar wachsen in Zeiten wie diesen. Was würdest du denn sagen, was machen gerade die, die wachsen oder die zumindest stabil unterwegs sind, gerade richtig? Was unterscheidet sie vielleicht auch von den Modellen, die stark in Bedrängnis kommen?
Ich glaube, sie ignorieren nicht das, was passiert da draußen. Sie wissen, dass die Welt natürlich digitaler wird. Sie wissen, dass auch KI eine Rolle spielt. Sie wissen auch, dass Kunden nicht mehr nur mit einer Agentur zusammenarbeiten, sondern mit unzähligen, auch dass die Agenturen häufiger wechseln. Sie wissen, dass Werbetreibende und Marketeers unter Druck sind. Sie wissen auch, dass es neue Kundengruppen gibt aus dem Direct-to-Consumer-Bereich, aus dem Startup-Bereich. Und sie passen ihre Strukturen auf die Basis an. Sie wissen auch, dass Mitarbeiter nicht mehr alle an einem Ort sitzen. Das heißt, sie haben ihre gesamte Infrastruktur digital aufgestellt. Sie sind in der Lage, Mitarbeiter innerhalb von wenigen Stunden und Tagen onzuboarden, was eine normale Agentur eigentlich nicht kann. Die sagen, wenn man die fragt, okay, wie arbeitet ihr? Dann sagen sie, ja, das ist sehr individuell und sehr kompliziert und jedes Mal anders. Wenn man mit den anderen Agenturen spricht, sagen die, nee, wir haben einen Standardprozess, ist relativ durchoptimiert bei uns. Weiß ich nicht, wir benutzen Notion, wo wir im Prinzip ein internes Wiki haben. Wir haben eine genaue Prozesskette. Sie wissen auch, wie lange dauert es von der ersten Anfrage bis zum Angebot. Das kann eine klassische Agentur gar nicht so richtig beantworten. So, sie haben auch gar keinen, also der typische Gespräch ist mit einer Agentur von früher, die sagen, wir machen keinen Vertrieb. So, die Kunden kommen zu uns und das ist bei den anderen anders. Die sind vertriebsorientierter aufgestellt, die haben eine Funnel-Logik, die wissen, die machen Lead-Generierung, die wissen, dass sie ihre Angebote produktisierbar machen müssen, damit es funktioniert, damit man es auch weitergeben und erklären kann, damit man es auch messen kann und damit auch Wissen nicht verloren geht, ne? Weil es ist natürlich so, dass Mitarbeiter auch häufiger wechseln und auch wechseln können und sollen. Und das Wissen geht damit ja auch immer verloren. Und das kann man damit natürlich auch verhindern, indem man das alles in Wissensplattformen reingibt, in feste Prozesse und Strukturen. Und es ist viel effizienter. Das sind Agenturen, die machen 20-30% EBITDA-Marge. Und nicht nur 5, 10, 15.
Und in welchem Bereich sind die Agenturen, die du jetzt gerade skizzierst, vornehmlich unterwegs? Also was ist so der Schwerpunkt Kompetenzbereich?
In jedem Bereich. Es gibt ein Lieblingsbeispiel von mir, ich will keine Namen nennen, ist, wir nehmen eine große Werbefilmproduktionsfirma, die, ich sage mal eine Zahl, damit man nicht drauf kommen kann, wer es sein kann. Nehmen wir an, die hat 100 Mitarbeiter und macht 10 Millionen Euro Umsatz und die schafft 200 Projekte im Jahr. Und dann nimmt man eine modernere, kleinere Firma, die sind 20 Mitarbeiter, schaffen den gleichen Umsatz, aber machen 800 Projekte im Jahr. Die einen machen 5% Prof EBITDA-Marge, die anderen 40-42%. So, die machen exakt genau das Gleiche. Inhaltlich das Gleiche, die machen es nur anders. Die haben zum Beispiel, sind so aufgestellt, dass Mitarbeiter keine E-Mails mehr haben. Das heißt, der Kunde kommuniziert nicht mehr mit den Mitarbeitern, sondern nur mit dem System. Das ist für viele jetzt schwer zu verstehen, weil sie denken, ja klar, wir müssen auch mit den Kunden reden und so weiter. Aber die sind so aufgestellt, dass der Kunde mit dem System, also mit ein oder zwei Personen kommuniziert und diese Personen biegen die Projekte entsprechend in die gesamte Firma ab. Weil das ist ja klar, der eine ist auf Dreh, der andere ist im Urlaub, der andere ist krank. Vielleicht ist auch jemand am Telefon, der gar nicht die richtige Antwort geben kann, weil er es nicht weiß, aber denkt, er müsste was sagen. Und das verhindern die dadurch. Also sie sind extrem effizient und geben nur die Antworten in der Geschwindigkeit an die Kunden, wie sie die brauchen. Und das sehen wir halt in vielen Bereichen. So, dass wir jetzt sagen, es gibt klassische Agenturen, die einfach nur anders aufgestellt dann trotzdem gut funktionieren. Auch im Druckereibereich oder im Werbemittelproduktionsbereich kenne ich ein, zwei Player, die extrem hocheffizient sind und alle anderen meckern, dass es runtergeht, die wachsen, weil sie nur anders aufgestellt sind. Die machen das Gleiche.
Und, was ja interessant ist, dass du jetzt noch kein Mal, wahrscheinlich auch bewusst AI gesagt hast, ne? Weil zunächst, so wie du das auch beschreibst, klingt es ja nach einer sinnvollen Neusortierung der Prozesse, der Kommunikationswege, der Kanäle, der Strukturen, bis hin zu Reporting-Systemen, Auslastungen, also dass man erstmal sagt, in welcher Struktur befinden wir uns, wie können wir eine größtmögliche Standardisierung herstellen, damit all das, wo wir Zeit verlieren, uns als Organisation mit uns selbst beschäftigen und gar nicht mal mit dem Wert, den wir für den Kunden leisten. Wie kriegen wir all das möglichst schlank, effizient und wiederholbar hin? Jetzt mal rein organisatorisch gesprochen. Da sind wir ja noch gar nicht bei, welche Art von Produkt bietest du an, wie stellst du das her? Sondern es ist ja nur der ein bisschen nüchterne Blick auf die Organisation und wie sie bestmöglich und schlank funktionieren kann. Mhm.
Ja, zum Thema AI. Gut, wahrscheinlich sehen das jetzt viele Leute anders oder so. Also für uns oder für mich ist AI eine logische Weiterentwicklung von dem, was es, von wo wir kommen, also Industrialisierung, Digitalisierung und dann künstliche Intelligenz. Ich glaube nicht, also im Agenturbereich glaube ich nicht, dass sich wahnsinnig viel, die Agenturen werden nicht dadurch ersetzt werden, weil je mehr digitale oder auch KI-Systeme entstehen, umso mehr Leute es geben muss, die im Prinzip das auch orchestrieren und bewerten und einsetzen müssen. Ich würde sagen, das Toolset, was man bedient, wird einfach nur viel, viel größer. Und man muss gucken, dass man als Dienstleister sich entsprechend halt anpasst, dass man halt keine Angst davor hat und weiß, okay, wo in der Prozess- und Produktionskette setze ich KI ein? Wie kann ich auch bewerten, dass das, was dabei rauskommt, für den Kunden das Richtige ist? Machen wir uns nichts vor. Es wird ja kein Kunde jetzt einfach sagen, ich überspringe die Agenturen und briefe jetzt eine KI in der Hoffnung, dass das Richtige bei rumkommt. Das wird ja systemisch gar nicht so funktionieren, auch nicht in 10, 20 Jahren. Es gibt bestimmte Punkte, wird es geben, die mit KI ersetzt werden. Und es gibt auch bestimmte Punkte in der Strategie, Research und Produktionskette, die über KI ersetzt werden. Aber ich glaube, da ist die Angst einfach ein bisschen zu groß. Also ich werde ein bisschen entspannter. Aber natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und all die Dienstleister, die ich erklärt habe, nutzen KI völlig natürlich. So. Und erstmal in kleinen Schritten. Wie zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, wenn ich Briefingunterlagen von Kunden bekomme, wie können wir das über KI optimieren, dass man bei einem Videocall, wie wir es jetzt haben, dass man sagt, man schneidet das halt mit, man startet Recherchen damit, man kann auch im Konzeptions- und Strategieprozess damit arbeiten, dann nachher im Produktionsprozess. Man kann da schrittweise reinwachsen, man muss ja nicht komplett auf KI alles jetzt umstellen.
Gut, das ist auch so das klassische Agent-Prinzip, ne? Dass man sagt, genau. Startet doch einfach mal mit Agents, die zutiefst zu dem passen, was ihr auch braucht, um die ersten Effizienz zu heben, die Hürden abzubauen, was du gerade gesagt hast. Wie viel Schaufenster-Digitalisierung ist denn aus deiner Sicht dabei bei all diesen, also es überschlagen sich ja die Agenturen mit ihren Meldungen, welche eigenen AI-Lösungen sie jetzt gerade aufgebaut haben, wo sie dran sind, was sie alles schon können. Du hast ja gerade gesagt, ich würde das alles ein bisschen nüchterner und ruhiger und weniger aufgeregt betrachten. Also ist die Branche schon so weit, wie sie in Teilen behauptet zu sein?
Ich würde sagen, also es gibt keine Branche, die aktiver und bemühter ist als die Agenturbranche. Sie machen sich ja sehr viel Gedanken um sich selber, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Ich glaube, dass wir, und ich sage halt wir, weil ich ja auch aus der Agenturwelt komme oder zumindest eine Zeit lang in der Agenturwelt war, ich glaube, dass wir da manchmal auch Fehler machen. Also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel, dass die WPP 400 Millionen Dollar oder Euro in Google investiert, um die eigenen KI-Lösungen auszubauen, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist. So ohne jetzt der WPP, die ich sehr mag, zu nahe treten zu wollen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch viele, die versuchen, ganz schnell KI-Lösungen selber zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Aber ein Punkt finde ich dabei wichtig, ist auch nicht schlimm, Experimente zu machen, um dann nachher festzustellen, dass es nicht das Richtige war. Ne? Man muss halt nur gucken, dass man das wirtschaftlich so aufstellt, dass man nicht komplett blank danach ist. Und auf der anderen Seite ist es, und das zeigt auch die Historie, ist eine Agentur kein Softwareunternehmen. Eine Agentur wird auch keine Lizenz verkaufen. Das, was eine Agentur machen kann, ist eigene Agents und Software zu bauen, um ihren Job besser machen zu können. Aber zu denken, dass ein Kunde irgendwelche Lizenzgebühren oder IP-Gebühren oder Tech-Gebühren bezahlen kann, funktioniert vielleicht teilweise im Media-Bereich, aber da sind wir jetzt im Kreativ- oder im Content-Bereich noch viel zu weit weg.
Du hast ja auch mit The Story Lab als Agentur aus dem Dentsu Network, hast du ja auch die unternehmerische Verantwortung ein paar Jahre getragen. Wenn du jetzt so gerade auf das Thema, du hast es angesprochen, Kreativ- und Content-Agenturen blickst, was ist denn da das Produkt der Zukunft? Du hast ja auch zu Recht gesagt, wir müssen weg aus so einer reinen Kampagnenlogik, sondern viel stärker auch zu so einer Art ja, Plattformgedanken, Systemanbieter, einer Systematik dahinter kommen, die auch letztlich auf Wiederholbarkeit basiert. Also was steckt da für ein Gedanke dahinter? Wie kann man sich das so noch so ein bisschen greifbarer vorstellen?
Vielleicht ist ein gutes Beispiel, wenn man sich TV-Produktionsfirmen anguckt. Wenn die Formate entwickeln, ist es immer ihr Bestreben, einen Seriencharakter zu haben. Also um zu gucken, dass diese Serien so lang wie möglich laufen. Und Agenturen denken ja oft in kurzfristigen Kampagnen, Sachen, die einen Einmaleffekt haben oder vielleicht bis Weihnachten oder bis Ostern dauern. Und es gab mal eine Zeit, da hat der Agenturmarkt viel mehr in Richtung Plattformen gedacht. Also zu überlegen, welche Systeme kann ich halt bauen, damit der Kunde das dieses Jahr macht, nächstes Jahr und immer weiter. Dann sind wir sehr stark in einem Bereich, wo die TV-Produktionsfirmen, glaube ich, ihr großes Asset haben. Das ist die Kreation von eigenen IPs, also Intellectual Properties. Und wenn jede Agentur jetzt rangehen würde und sagen, wir entwickeln für den Kunden jetzt nicht nur eine Kampagne, sondern die Kampagne ist auch eine IP, die man über mehrere Jahre nutzen kann und weiterentwickeln kann, dann ist das schon mal eine andere Sicht auf das Gleiche, was man tut, und man trainiert sich selber dabei, eher zu gucken, wie kann ich halt anstatt Einmalgeschichten halt serielle Sachen machen.
Wäre das so ein Beispiel, wie Bitburger zuletzt zum Beispiel diese Markenplattform Bitte entwickelt hat, um zu sagen, das trägt so viel langfristiger, das ist nicht nur die eine Bitte-Kampagne, sondern ist ein ganzes System, was man darum herum bauen kann. Also weil man denkt ja sofort als Agenturmensch, zumindest geht es mir so, wenn du von Plattform sprichst und wir sprechen über Digitalisierung, denke ich sofort über eine digitale Plattform. Du meinst es aber im Sinne der Tragfähigkeit, der Ganzheitlichkeit, ja, richtig?
Genau, das Medium spielt aber überhaupt keine Rolle. Das kann eine, das kann das Krombacher Regenwaldprojekt sein, das ist jetzt schon ganz, ganz viele Jahre her zum Beispiel. Das können Plattformen sein, die halt über viele Jahre tragen, wo Kunde, Agentur und Konsument sich halt über diese Plattform halt auch mit einer Marke identifizieren. Und das hat eine hohe Depotwirkung. Das ist halt auch aus Media-Gesichtspunkt natürlich viel, viel effizienter zu sagen, ich investiere da, das ist wie ein Investment, ich investiere da rein und kann das über Jahre aufbauen. Es gibt viele, es gibt einige Marken, die können das in Perfektion. Es gibt Marken, die tun sich halt schwerer damit. Es gibt auch kleinere Projekte. Ich hatte ein Projekt geteilt auf LinkedIn, nicht weil das besonders groß ist oder so, weil ich es aber einen guten Start finde, ist wie zum Beispiel Carrera und die Carrera Racing Days. Das sind diese elektrischen kleinen Wagen, die man so steuern kann. Und der Kunde macht das schon zum zweiten Jahr in Folge und es wächst halt jedes Jahr. So, und er baut dann halt rund um diese Plattform, baut er halt auch kommunikative Maßnahmen drumherum. Sowas finde ich zum Beispiel ein gutes Beispiel. Aber es gibt noch viele, viele andere Beispiele im Markt. Die kommen, und wenn man guckt, welche Agenturen profitieren im Moment von den klassischen, dann fällt auf, dass besonders Cultural Marketing Agenturen in den letzten ein, zwei Jahren extrem profitieren. Ich kenne keine im Markt, die dieses Jahr oder wenige im Markt, die dieses Jahr zu kämpfen haben. Und alle sagen, die Auftragsbücher für dieses und für nächstes Jahr sind voll, weil sie diese Denke auch mitbringen, weil sie denken in Plattformen, in nicht nur in einzelnen in sich abgesteckten Kampagnen. Und das führt natürlich dazu, dass Kunden in Krisen natürlich auch stärker nach solchen Sachen suchen.
Das ist aber interessant, ne? Weil letztlich bei Markenführung geht es ja auch genau darum, die Langfristigkeit einer Idee, eines Gedankens, des Markenkerns irgendwie auch zu treiben und zu verlängern. Aber wie du schon gesagt hast, bei den dann doch endlichen Media-Spendings ist es unfassbar anstrengend, jedes Mal eine ganz neue Geschichte zu erzählen und zu inszenieren. Ich meine, es ist ja trotzdem so, wir kommen ja aus diesem Hustle nicht raus, dass wir, auch wenn wir einen Plattformgedanken etablieren, trotzdem ja um jedes Projekt uns wieder bemühen müssen, pitchen müssen. Ne? Also das ist natürlich auch die Anstrengung, die dahinter liegt, dass es nicht ein steady flow ist und innerhalb dessen, wie damals in der Retainer-Logik, können wir uns mit dem Kunden beschäftigen, Dinge ausdenken, sondern muss jedes Projekt mühsam über Business Development akquirieren. Hilft uns dabei das Plattformdenken, weil die Offenheit der Kunden größer ist, weil sie dann den Sinn dahinter und am Ende auch den Impact stärker sehen?
Ich glaube ja, aber vor einer Plattform kommt ja oft auch die Frage, und das vermisse ich bei vielen Agenturen. Ich bin auch gerade als Advisor für ein Marketingunternehmen tätig und mache den Ausfall der Agenturen. Und was mir halt auffällt, und das sind viele klassische Agenturen auch dabei, die man alle kennt, was mir halt auffällt ist, alle sind darauf vorbereitet zu erklären, was kann man machen für Ostern oder für Sommer. Aber sich mit der Marke hinzusetzen und zu überlegen, wer bist du in 5 Jahren, in 10 Jahren und in 20 Jahren und wie können wir dir mit meinem Leistungsportfolio dabei denken, also so eine Art strategische Leitfaden oder ich weiß nicht, wie das heißt, oder ein Framework zu entwickeln, wo man sagt dem Kunden, ich verkaufe dir nicht eine Dienstleistung, sondern einen strategischen Leitfaden der digitalen Transformation oder der Generationenfähigkeit oder der, wir wollen in 10 Jahren, wollen wir das und das sein, dann hat man ja automatisch vielleicht keinen Retainer, Aber man hat eine Partnerschaft mit den Kunden, wo man den über Jahre begleiten kann. Also eher die strategische Komponente fehlt mir da. Die ist irgendwie verschwunden, gefühlt. Alle machen schnelles Briefing, aber keiner redet mehr darüber, wo soll die Marke in ein paar Jahren sein. Vielleicht liegt es auch an der Marke selber, dass sie gar nicht diese Gespräche führen kann und führen will im Moment. Aber ich finde, da gibt es noch ein Vakuum, wo man als Dienstleister hingehen kann, dass man sagt, okay, wir haben strategischen Leitfaden. Zum Beispiel, was ist ein Thema, was ich spannend finde, ist Digitalisierung vom Mittelstand. So, wir haben ein Programm, das geht über 10 Jahre, wie wir Unternehmen auf der Digitalisierung begleiten, ohne dass sie Mitarbeiter verlieren, ohne dass sie die Kultur verlieren, ohne dass sie DNA verlieren. So, wir zeigen dir, wie man schrittweise dahin kommen kann. Wir sind ein idealer Sparringspartner. Sowas fände ich zum Beispiel ganz gut. Und das vermisse ich halt immer. Also man kommt relativ schnell zur Idee, zum KVA. Das war es dann aber auch.
Ja, aber das ist ein spannender Blick, weil letztlich die Kurzfristigkeit und Sprintlogik, in die wir uns ein bisschen selbst hineinmanövriert haben, vielleicht mit latenter Unterstützung der Kunden, die mag eigentlich kurzfristig Belohnungen auslösen, weil man das Gefühl hat, dieses eine Projekt hat man gewonnen. Aber es führt eben genau dazu, dass man immer weiter in diesen Abwärtsstrudel gerät, weil das verstehe ich schon, ne, dass die Bereitschaft des Kunden größer ist, wenn du eine Vision aufbaust, von der dann jedes Projekt, was du vorschlägst, total sinnvoll erscheint, ist die Bereitschaft natürlich auch größer, dafür zu bezahlen, weil die strategische Vision ja auch dadurch befeuert wird.
Nee, ist ja die Frage, klar, jeder versucht, ich brauche noch 100.000 Euro KVA, damit man ja irgendwie hinhaut. Ich verstehe das alles. Aber in Krisenzeiten soll man ja investieren und nicht desinvestieren. Und das ist eine Logik, die wird immer so bleiben. Viele machen ja meistens das Gegenteil. So, und das ist ja ein Investment in sich und in den Kunden, wo man halt hingeht und sagt, okay, ja, es dauert vielleicht 2-3 Mal länger. Vielleicht dauert es auch länger, bis er es verstanden hat. Aber für die Agentur, die in der Lage ist, so Plattformen oder Systeme zu verkaufen, die wird auch sehr lange Bestand haben am Kunden. So. Und die wird natürlich dann auch mit der Zeit Kunden anziehen, weil es gibt solche Beispiele ja im Markt, von Agenturen, die sich gar nicht beirren lassen von dieser Kurzfristigkeit, sondern die trotzdem vorausschauend langfristig planen und auch wissen, wenn der Umsatz nicht stimmt, muss ich nicht in den Vertrieb stecken, sondern ins Produkt. Also es ist eine ganz einfache Logik, investiere ins Produkt und nicht in den Vertrieb, wenn der Umsatz nicht stimmt. Und viele machen dann per se einfach das Falsche, sondern sie gehen halt raus und versuchen, weiß ich nicht, noch eine Weihnachtskampagne mit 50% Rabatt zu verkaufen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber so empfinde ich das zumindest.
Also das Rabattthema fühle ich sehr. Das begegnet mir auch in immer drastischerer Form. Das finde ich auch wirklich tragisch, muss ich sagen. Was ich noch spannend finde, auch an dieser ganzen Logik, das passt auch zur Plattformlogik, weil im Prinzip kann man ja das Angebot einer Agentur wie ein Betriebssystem sehen. Ne? Viele Dinge greifen einander. Es gibt logische Folgen, die sich aus Vorprojekten ergeben. Du sprachst über Produkte und die Produktisierung des Angebotsportfolios. Wie näher ich mich dem? Wie viele Produkte machen Sinn? Was ist aus deiner Sicht auch über ein Produkt, über das wir jetzt mal exemplarisch sprechen könnten, damit wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können?
Naja, du musst dir das so vorstellen wie ein Laden, wie ein Schaufenster. So, du kannst natürlich alle Produkte, die du anbietest, in Schaufenster stellen, es wird aber nicht funktionieren. Das heißt, du gehst halt hin und sagst, okay, wie viele Produkte stelle ich in mein Schaufenster, damit die Kunden reinkommen? Und ich bin Freund von Nummer 3 und 5. Das heißt, für 3 oder 5 Produkte auswählen, so eine ungerade Zahl. 7 ist zu viel, 3 oder 5, dass man sagt, wir haben 3 oder 5 Kernangebote, die stellen wir ins Schaufenster. Die sind auch, die decken 80% unseres Umsatzes ab, aber machen vielleicht 20% der Arbeit. Und die werden gefeilt, die werden optimiert, die können auch immer wieder ausgetauscht werden, wenn man sieht, dass die Performance nicht funktioniert. Und die haben einen Anfang und ein Ende, die haben einen klaren Prozess, die kann man einem Junior briefen, der weiß von A bis Z, wie man das umsetzen kann. Die haben eine ganz klare Logik. So, da würde ich erstmal anfangen. Man fängt erstmal mit einem Produkt an und wenn man damit happy ist, dann kommt das zweite und dann das dritte. Und man wird sehen, dadurch verändert sich halt auch eine Struktur in der Firma. Man denkt anders. Man macht nicht mehr alles, was halt so anfällt, zum Beispiel, ne?
Ich finde ja auch, also so viel kann ich hier verraten, wir haben das ja vor ja eigentlich 1,5 Jahren bei uns gestartet und ich finde schon den Prozess interessant zu analysieren, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren gemacht, also aus welcher Art von Projekten resultierte welcher Umsatzanteil, mit welchem Deckungsbeitrag, das ist schon mal eine total spannende Lernkurve. Und dann das Zweite, was wird jetzt eigentlich in Pitches von Kundenseite nachgefragt? Und was wir dann gemacht haben, also ich habe damals irgendwie hier im Team mir dann einfach irgendwie aufgeschrieben, was sind so Produkte, die uns einfallen, die zutiefst wir sind, ne? Die wir auch leisten, die zur DNA gehören, selbstverständlich sind. Und dann war total spannend, das waren sehr viele Langläufer, alle mit sehr viel letztlich auch ja Investitionen, die notwendig waren seitens der Marketingverantwortlichen und mit viel Men- und Woman-Power von unserer Seite. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal für uns das letztlich auch in so ein Diagramm übertragen, ne, und sagen, wir haben Projekte, die sind langfristig, also die haben eine lange Laufzeit und eine kurze und die sind strategisch und die sind operativ. Und dann haben wir versucht, das in Quadranten zu unterteilen und haben gemerkt, boah, bei langfristig und strategisch, da hängt super viel. Und dann war die Erkenntnis, das macht jetzt keinen Sinn, diese 5 ins Schaufenster zu stellen, weil dann ist die Eintrittsbarriere für viele Kunden viel zu groß, weil wie oft repositionierst du deine Marke? Nicht so furchtbar oft. Und dann war meine Erkenntnis, aber das, da bin ich gespannt, wie dein Blick drauf ist, du brauchst zwischendurch auch snackable Produkte, die barriereärmer sind für die Kunden, sowohl budgetseitig als auch, ich sag mal, was den strategischen Impact angeht, um zu sagen, wir kommen miteinander ins Tun und ins Arbeiten. Also wie ist dein Blick drauf? Weil das, ich habe ganz viele Learnings über den Prozess gehabt, inklusive, dass es so viel länger dauert, als man denkt. Aber ich bin bei dir, es löst ganz viel aus, weil man plötzlich Prozesse definiert, über die man vorher nicht gesprochen hat. Also wenn du heute sagst, irgendeine Agentur entwickelt mal ein Narrativ für uns, dann ist schon die Begrifflichkeit des Narrativs irreführend. Dann würden 5 Teams den Prozess dahin anders bewerten und du hättest 5 völlig unterschiedliche Pricings. Das ist wirklich spannend. Also das ist wahrscheinlich systemimmanent, aber das ist das große Learning. Also es ist im Prinzip interne Wissensvermittlung. Selbst wenn du nichts davon nach außen anbietest, aber wenn du diesen Schritt einmal für dich exekutiert hast, lernst du unfassbar viel.
Ja, also so wie ihr das gemacht habt, ist auch richtig. Das ist, wenn man das in diese 4 Quadranten aufteilt und auch miteinander vergleicht, ist das der richtige Weg. So, welche Produkte stellt man in Schaufenster oder auch hier aus dem Marketing, ist es halt so, wenn ich natürlich nur die low-hanging fruits, die günstigen Sachen in Schaufenster stelle, werde ich auch entsprechende Kunden auch nur bekommen, die bei mir stehen bleiben. Wenn ich aber eine gewisse Qualität an Mitarbeitern und Leistungen verkaufen will, dann mache ich das genauso, wie man das im Marketing eigentlich macht. Ich entwickle vielleicht ein Produkt, was nur 1 oder 2 Mal im Jahr gekauft wird, aber was so das absolute Hero-Produkt ist. Das nutze ich auch kommunikativ. Das ist vielleicht auch so, wie soll ich sagen, investitionsgroß. Also der Kunde muss viel investieren, dass halt Produkt 2 oder 1 oder 4, 3, 2, 1, dass die im Verhältnis viel, viel kleiner wirken. So, das heißt, ich stelle halt ein großes Produkt ins Schaufenster und vielleicht noch ein mittleres und ein kleineres oder 2 mittlere und 2 kleinere. Nur kleine oder nur mittlere machen keinen Sinn. So würde ich das halt machen. Und das große Produkt muss im Prinzip das Spiegelbild der Agentur sein, wo man sagt, okay, da lebt die Agentur seine Full Range of Motion aus, also aus dem Fitnessbereich, ne? Und bei den kleineren Produkten sind das, die sollen schon unique sein. Also eine Videoproduktion für 100 oder 1000 Euro würde ich jetzt nicht auf die Webseite stellen, sondern, oder nicht anbieten, sondern es muss etwas sein, wo man sagt, das ist trotzdem unique und passt zu uns. Und damit verliert man auch nicht Individualität, weil es ist natürlich so, der Kunde geht ja in ein Produkt rein Und dann wiegt man ja sowieso ohnehin, weil man ja Agentur ist und kreativ ist, wiegt man ja sowieso noch nach links und rechts ab. Sollte man aber versuchen zu vermeiden, wenn es geht.
Es war halt auch so unser Credo, weil genau die Sorge hatten wir auch. Ne? Was passiert einfach, wenn du diese Prozesse standardisierst, wenn du die Abfolge klärst, wenn du sagst, was ist eigentlich der Output? Wie sehen Deliverables aus zu unterschiedlichen Phasen? Wie machst du transparent? Auch das war spannend. Zu welcher Phase kann der Kunde mit welchem Output rechnen? Ja. Weil auch das, wir haben ja so eine Wertdiskussion, da sieht der Kunde dann erstmals, es ist keine Zauberkugel, sondern in Phase 2 bekomme ich diese Deliverables und für die zahle ich am Ende auch. Und da auch die Transparenz zu haben, also gar nicht mal für, das sind übrigens die Skill-Level und die Tagessätze, weil das interessiert ihn im Zweifel nicht, sondern das musst du für diesen Output oder Outcome besser gesagt auch bezahlen. Was ist dein Blick aufs Pricing? Also weil das hängt ja eng auch mit der Produktisierung zusammen. Wie kommen wir so aus dieser, wie können wir die Schlinge um den Hals wieder etwas weiten?
Also wir haben auch einige Commercial Due Diligences gemacht für Investoren, die Agenturen und Produktionsfirmen im Werbemittelproduktionsbereich gekauft haben. Und da haben wir 20 oder 30 Interviews mit Marketingleitern gemacht zum Thema Pricing, weil der Investor verstehen wollte, sind die großen Marketeers, und ich nenne mal irgendwelche Namen, weil es sowas wie Balsen und so, es war nicht Balsen, sondern so ähnliche Firmen. Wie offen sind die für andere Pricings? Also sind die generell offen? Und es ist natürlich so, je produktisierter ein Angebot ist, umso offener sind die natürlich auch für Produktpreise, für performancebasierte Preise und sogar auch für Nutzungsgebühren. Je individueller eine Leistung ist, was ja per se eigentlich bei den Agenturen im Moment so ist, umso mehr versuchen sie natürlich, das Pricing in ihre eigene Logik zu übertragen. So, und die sitzen ja genauso da. Also ich bin ja in so einem Prozess dabei. Man sitzt da und überlegt sich, wie bekommen wir die Agenturen verglichen? Und da gibt's ja drei Ebenen. Man sagt, die Konzeption 20.000 Euro, die Umsetzung 100.000 Euro und Media vielleicht noch, weiß ich nicht, 500.000 Euro. Irgendwie, ich sag mal irgendeine Zahl. Das heißt, die haben das dann in dieser Zeitlogik dann abgebildet. Aber oft kommt man dann dahin und sagt, okay, ja, ist aber schwierig vergleichbar. Wir müssen das in Leistungsarten machen. So, und dann ist man ganz schnell bei Stunden- und Tagessätzen. Und ich persönlich vermute, wenn man Kunden mehr inspirieren würde und zeigen würde, okay, wie man es anders machen kann, dass die auch dafür offener wären, weil es einfach mangels Vergleichbarkeit, also es gibt einfach, wenn ihr jetzt eine Produktlogik anbietet und ihr pitcht gegen einen Wettbewerber zum Beispiel, dann wärt ihr ja schwer vergleichbar. Dann würde irgendwann der Einkauf sagen, finde ich super, wie ihr das gerechnet habt, aber könnt ihr das mal bitte in Stunden
runterrechnen? Füll diese 2000 Zellen bitte.
Genau.
Was kostet ein Banner?
So, und im Endeffekt ist es bei dem Kunden ja relativ simpel. Er hat ein Budget, Marketingbudget, das teilt er in seine Gewerke auf. So, und bei den Gewerken ist auch so, das ist gar nicht jetzt so wissenschaftlich, sondern ist auch so sehr viel, das haben wir in den letzten Jahren schon so gemacht. Und halt auch so wird das Budget aufgeteilt und daraus ergibt sich ja auch die ganze Preis. Und dann wollen sie ein bestimmtes Ziel erreichen, eine Kampagne oder irgendwie ein Ergebnis, und daraus ergibt sich ja alles. So, ich glaube gar nicht, dass das so. Und das verändert sich aber dadurch, dass die Kunden unter Druck kommen und viel schneller auf Ergebnisse kommen müssen, weniger Budget haben, deshalb sind sie auch immer offener für kleinere Agenturen, die produktisierbare Leistungen anbieten. Und da können die viele Großen einfach nicht mithalten, weil in der Zeit, wo die anderen Angebote abgegeben haben, haben die vielleicht gerade mal den Chemistry Call organisiert.
Gestartet. Bekommen. Ja, klar.
So. Und das merken wir halt. Ne? Wir fragen kleine Agenturen an, Angebot nach 48 Stunden spätestens. Und ongeboardet mit Technik und so weiter. Und dann kommt die traditionell alte Agentur, die sagt, in 2 Wochen können wir Chemistry-Meeting machen und 6 Leute im Call. So, die dann, und andere Leute im Call, wie später in der Umsetzung natürlich. So, das ist der.
Ein weiterer wichtiger Punkt ja auch bei der, wie soll ich sagen, irgendwie Zahlungsbereitschaft ist ja das Thema Impact, also wie effektiv ist das, was ihr tut, was ist am Ende auch der Outcome, den ich als Kunde habe. Also wie denkst du, müssen Agenturen künftig in der Lage sein, ihren Wertbeitrag transparent zu machen? Was sind dir auch schon für Möglichkeiten begegnet, die vielleicht teilenswert sind?
Na gut, also wir sehen ja natürlich neben den klassischen Agenturen auch Performance- und Affiliate-Agenturen. Das ist ja ganz harte Währung, Affiliate-Marketing. Ich bekomme Prozentsatz vom Warenkorb, also im Prinzip das, was verkauft wird. Performance ist dann alles CPX, also Klick, Lead, Bestellung. Dann hat man auch Erfolgskomponenten bei Media-Agenturen, bei Kreativagenturen ein bisschen weniger.
Das macht so schwer, weil das ist immer so ein bisschen diese Prise, ihr müsst dran glauben.
Ja, ich glaube aber auch, dass das ist ja auch der Sinn der Kreativagentur, jetzt nicht, wie soll ich sagen, IPs, Kreativität in eine feste Messeinheit zu bringen, ist auch gar nicht so einfach. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man jetzt da versucht, eine Währung oder eine Übersetzung zu finden für Kreativagenturen zum Beispiel, wie die Performance halt gemessen werden kann. Wie soll ich sagen, für viele Marketingunternehmen ist es ja auch tatsächlich so, sie haben ein Budget zur Verfügung und es geht eher darum zu gucken, okay, wie sieht eigentlich die Gewichtung zwischen Content-Kreation und Media zum Beispiel aus? Das sind eher Diskussionen, die ich halt führen würde, um da zu gucken, um da zu messen, was ist die beste Balance dazwischen. Wie macht ihr das denn?
Na, ich glaube, es ist genauso. Also du hast natürlich immer die Möglichkeit einer Nullmessung. Also wenn sich das ergibt, großartig, dann ist aus meiner Sicht natürlich der EFI, der Marketing-Effektivität beurteilt, ein ganz, ganz wichtiges Signal. Also einerseits, wenn man da reüssiert mit eingereichten Cases, dann ist das zumindest ja schon mal ein positiver Abstrahleffekt, dass man sich als Agentur mit der Marketing-Effektivität auseinandersetzt und nicht erst im Nachhinein kluge Cases schreibt, sondern sich auch über unternehmerische Zielsetzungen Gedanken macht. Ich finde, du merkst es immer schon, wenn eine Agentur im Briefing die richtigen Fragen stellt. Also eben nicht nach, ja, wie viel Ad-Impressions wollen wir denn und View-Through-Rates und so, das ist ja alles toll. Aha. Aber am Ende, glaube ich, müssen wir wieder mehr Interesse am Business unserer Kunden haben, weil Kreativität heißt ja nur Problemlösungskompetenz. Und dann zu überlegen und auch mal hinterfragen und den Mut zu haben, zu sagen, dann braucht ihr diese Kampagne womöglich nicht. Weil die wird euch dabei gar nicht helfen. Also mir geht's wie dir. Ich finde das unfassbar schwer. Du kannst natürlich sagen, wie sind Image-Attribute? Wie haben die sich über die letzten Jahre verändert? Und dann legst du fest, uns ist total wichtig, uns aus der, also jetzt nicht, Piefigkeitsecke rauszukriegen als Marke. Wir wollen als modern und innovativ wahrgenommen werden. Dann kannst du natürlich überlegen, welchen Index, worum geht's dir, was willst du erreichen? Und darauf gemeinsam hinarbeiten und dich committen mit dem Kunden. Das ist nur was sehr Langfristiges. Das wirst du nicht direkt nach einem Produkt, was du verkauft hast, feststellen können, ob es klappt. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, weil ja die durchschnittliche CMO-Verweildauer 3 Jahre ist. Das heißt, genauso wie dein Gedanke der Plattform einfach schwer ist, weil jeder CMO, der kommen möchte, seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen und fängt wieder bei Null an oder meint, bei Null anfangen zu müssen. Und das ist ja schlecht. Also wie können wir es schaffen, wieder wegzukommen von diesem, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen persönlichem Ehrgeiz, sich da selbst zu verwirklichen, hin zu dem, was dem Unternehmen was bringt. Und das gilt für Agenturen wie Marketingverantwortliche gleichermaßen. Lange Rede, kurzer Sinn, du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, genau. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt von dem Marketingleiter, der nach 3 Jahren das Unternehmen verlässt, oder von dem Mitarbeiter in der Agentur, der nach 1 Jahr das Unternehmen verlässt. Es wird jedes Mal neu gestartet. Und wenn man Marketing als Betriebssystem versteht, wo man sagt, es ist ein Betriebssystem, da liegt alles Wissen intern. Das heißt, der Marketingleiter, der neue, der kommt, hat alle Informationen da drin, der baut darauf auf und sein Ziel ist es nicht, das Betriebssystem auf Werksanstellen zurückzustellen, sondern weiterzuentwickeln, dann ist man dem Ganzen näher. Und es braucht auch Agenturen, die genauso aufgestellt sind, dass sie dieses Betriebssystem füllen und nicht selber nur, wie soll ich sagen, auch nur einen Maleffekt haben. Wenn du mit, ich will keinen Namen, mit einer klassischen Agentur zusammengearbeitet hast und nach 5 Jahren ist die Zusammenarbeit vorbei, was bleibt? Nichts. Es gibt außer vielleicht, klassische Frage ist, wo liegen die Werbemittel zum Beispiel? Weiß ich nicht. Den auf dem Server, also sowas zum Beispiel. Oder wo sind die Informationen? Was habt ihr damals besprochen? Es bleibt einfach nichts. Es sind E-Mails, es ist in Gesprächen, in PowerPoints, aber es ist nicht im System des Kunden. Und so, wenn man es halt schafft, zu sagen, okay, wir arbeiten im System des Kunden und der Kunde hat auch ein System, wie er sein Marketing weiterentwickeln kann, dann geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr um die Frage, wie viel bringt jetzt, also wie viel hat die Kreation gebracht, sondern es ist ja auch wie ein Betriebssystem, wo man halt sagt, okay, da liegen die Marketing-Sachen drin, ist die ganze Historie drin, das ist ja auch ein Wert, den ich damit schaffe.
Und, ja, IP ist da im Prinzip ein gutes Stichwort, ne? Also wenn am Ende der Zusammenarbeit nichts bleibt als eine CD, wo die Daten der letzten Werbemittel drauf sind, dann ist das ja der eigene Anspruch, kann ja hoffentlich nicht der eigene Anspruch sein. Daran könnte man sich ja auch schon messen. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Sag mal, ich habe noch eine, was mich total interessiert, weil ihr das natürlich M&A-seitig und in der Finance-Analyse sehr genau beobachtet. Was man ja gerade feststellt im Markt, neben Insolvenzen sind natürlich auch riesige Bewegungen, fast tektonische Verschiebungen im Bereich der Networks. Also viele Agenturmarken werden zusammengelegt, Marken verschwinden vom Markt, großer Konsolidierungsdruck. Ist das was, was dem Markt am Ende gut tut? Also werden wir danach alle erleichtert da rausgehen? Macht es Platz für andere Arten von Agenturen, die eben, wie du eben schon gesagt hast, schneller, wendiger, agiler, smarter sein können, weil sie ganz anders aufgestellt sind? Wie betrachtest du das?
Ja, das ist ein ich glaube, das ist ein totaler normaler Prozess, auch gesund, so wie er stattfindet. Wenn etwas zu groß oder falsch aufgestellt ist, dann bereinigt sich das. Ein Großteil der Netzwerke ist im Moment auf, nicht in allen Ländern, in Deutschland und Österreich und Schweiz zumindest, in Einkaufsstopp. Das heißt, es wird keine Akquisition mehr getätigt. Zum einen, weil sie sich selber in Merger- und Integrationsprozessen befinden. Zum anderen, weil sie andere Probleme haben. Zugekauft wird eher im Finanzinvestorenbereich. Es gibt erstaunlich viele Merger, also einfach was ich mega unterstütze, ist, wenn es zwei Agenturen gibt, die auf Augenhöhe sind, wir nennen es in Merger of Equals, die halt sagen, pass auf, wir tun uns zusammen. So, ne, wir vermischen uns, also wir bringen uns gesellschaftlich zusammen. Dadurch erhöht man mit der Unterschrift den Wert der eigenen Firma und schafft natürlich auch eine andere Sicherheit. Man kann Klumpenrisiken entgehen, man kann sein Leistungsportfolio optimieren, man kann und Agenturen, mit denen man schon seit Jahren zusammen gut arbeitet, man ist auf einer Gesellschafterebene verknüpft. Sowas sehen wir sehr stark im Moment, dass man sich verbündet, also nicht nur so kooperiert, sondern wirklich zusammenkommt gesellschaftlich. Und was die Netzwerke betrifft, glaube ich, viele Netzwerke werden sich personell verkleinern in den nächsten Jahren. Sie werden versuchen, natürlich so systemisch wie möglich zu werden, aber sie werden natürlich irgendwann in 3-5 Jahren wieder ordentlich anfangen, dazu zu kaufen, weil Netzwerke entstehen ja so, die wachsen ja nicht organisch, sondern und dann sind die ganzen jungen Firmen, die jetzt gerade gut laufen, in 3-5 Jahren genau an der richtigen Stelle und können übernommen werden. So, und dann wird es wahrscheinlich wieder in vielen Jahren die Situation geben. Das wiederholt sich. Das ist jetzt es fühlt sich natürlich, wenn man in dem Alter ist, fühlt sich das irgendwie so an, aber wenn man sich die historischen Daten anguckt, wiederholt sich das.
Daniel, du hast vorhin noch beschrieben, als du so über die Organisationsstrukturen und am Ende ja auch die Straffung, die Systematisierung gesprochen hast. Mitarbeiter haben keine E-Mails mehr. Es gibt einige wenige, die lenken das. Ich stelle mir das gerade vor wie ein Ticketing-System und so weiter. Und jetzt lege ich mal diese, du hast vom Funnel gesprochen, von Lead-Generierung und Ähnlichem. Jetzt lege ich das mal wissentlich, dass ich in einer Kreativagentur bin, dieses Bild auf die Organisation und überlege, was macht das mit den Menschen, mit den Talenten, die ja, weil es Kreative sind, ja auch anders funktionieren. Ist das eine faule Ausrede oder tötet man damit ein bisschen die DNA dessen, was es auch ausmacht?
Es ist eine faule Ausrede, weil du hast, denk mal an Disney oder denk mal an wahnsinnig kreative Unternehmen und denk mal, wie viele E-Mails du von den Leuten kennst oder ob du in der Lage bist, mit jemandem von Disney zu sprechen. Das ist leider Quatsch. Also ich glaube, da nehmen sich die Leute auch zu wichtig und sie wissen auch gar nicht, was für eine künstliche Freiheit es bedeutet, wenn ich mich nur auf die Kreation konzentrieren kann. Oder auf, wenn die Personen mit den Kunden sprechen, die auch befähigt sind und tatsächlich den Kunden die Antworten geben können. Wie viele Leute sind in Meetings, haben Angst, sind schlecht vorbereitet, können auf Fragen gar keine Antwort geben, weil sie einfach falsch besetzt wurden oder so. Das kann man, jeder kommt an seinen Platz und macht genau das, was er gut kann. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass man Dinge wegschneidet, sondern dass man die Leute befähigt, in ihrer Exzellenz arbeiten zu können.
Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, ja. Anne, den du ansprichst, ne? Weil ich glaube auch, wir haben uns ja selbst erstickt durch alle möglichen Formate, Kanäle, Kommunikationsanlässe und der Zeitraum, wir diskutieren das auch intern viel, ne? Wo du wirklich Wert schaffen kannst, wo die Leute das tun können, weshalb sie mal zu dir gekommen sind. So, also das ist systemimmanent und ich glaube, das Wichtigste ist, es hat ja so schön, es gab mal ein Buch von Cal Newport, wo er im Prinzip irgendwie auch gesagt hat, wie schaffen wir es wieder, uns zu konzentrieren, weil das findet gar nicht mehr statt. Wir sind in einem System der ständigen Ablenkung und sein Titel war Deep Work. Also wie kommen wir wieder in den Zustand, dass wir strategisch wie kreativ an Sachen arbeiten, uns damit intensiv auseinandersetzen und nicht diese Timeline-Häppchen-Buzzword-Logik wir haben. Und die Art, wie wir den Alltag gestalten mit all den Störungen, die trägt natürlich massiv dazu bei. Und ich finde das wirklich ein spannendes Experiment. Das ist auch ein zentrales Handlungsfeld. Weil deswegen frage ich so ein, wir haben uns das gerade sehr beschäftigt. Wie schaffen wir es, die Organisation maximal zu entschlacken von dieser Belastung, die eigentlich keinen Wert schafft? Und dabei aber trotzdem, und da bin ich schon noch dabei, Persönlichkeit, Vertrauen, menschliche Beziehungen stattfinden lassen zu können. Also gar nicht rein nur intern, das ist selbstverständlich, aber auch nach außen, weil ich glaube schon am Ende Marketing basiert auf Vertrauen. Und ich glaube, eine Agentur-Kunde-Beziehung hat schon auch damit zu tun. Also ich kann das alles super effizient machen und produktisiert, aber am Ende wollen Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob es reicht, das in so einen Schlitz zu werfen und zu gucken, dass was Optimales rauskommt, oder?
Du meinst, dass man eine API hat zwischen Kunde und Agentur? API, und,
ja, genau, wenn du das so nennst. Aber ich glaube, genau. Ja.
Darüber habe ich jetzt keine spontane Antwort. Darüber muss ich noch mal ein paar Tage nachdenken. Aber den Gedanken hatte ich auch schon mal. Was ist, wenn man eine API hätte zwischen Agentur und, also dann braucht man die, vielleicht ist es so erklärt. Warum gibt es eigentlich Agenturen? Agenturen sind ja dafür da, dass sie genau in diesem Bermuda-Dreieck des dafür gibt es noch keine Lösungen beraten. So. Und sogar wenn es eine API gäbe zwischen einer Agenturproduktion und dem Kunden, wird es halt immer eine Beratung dazwischen geben. So. Und deshalb glaube ich auch, dass solange Menschen auf Kundenseiten arbeiten und auf Agenturseiten, wird es auch keine API geben. Wenn nicht die API die Menschen verbinden, sondern die Menschen werden die beiden Seiten verbinden. Ob im Backbone alles jetzt über eine API läuft, weiß ich nicht, aber ich denke mal ja. So, ne?
Daniel, zum Ende unserer gemeinsamen Folge die Frage, du warst viele Jahre in unterschiedlichen Agenturen, unter anderem eben im Dentsu Network Geschäftsführer. Weil angenommen, eine Agentur würde dich heute holen und sagen, okay Daniel, pass auf, das ist jetzt dein Turf, stell uns zukunftsfähig auf. Was wären die ersten Dinge, die du unternehmensstrategisch anpacken würdest? Auf welche Felder würdest du dich konzentrieren? Was wären die zentralen Handlungsfelder aus deiner Sicht?
Also vielleicht zunächst einmal, das sage ich, die Leute, die mich kennen, sage ich, ich bin ein sehr, sehr schlechter Geschäftsführer, muss ich dazu sagen.
Aber du bist ein guter strategischer Berater, also siehst in der Rolle.
Genau, ich bin ein sehr schlechter Geschäftsführer, weil ich, weil du, Geschäftsführer bedeutet ja auch, dass du in sozialen Systemen gut arbeiten kannst. Aber ich würde sagen, mit der Entwicklung jetzt wäre das auf jeden Fall etwas, was mir gut liegen würde, sage ich jetzt mal so, ne? Je mehr Systeme und so entstehen oder wie kann man es schaffen, dass man eine 200-Mann-Agentur auf 30, 40 reduziert mit einer maximalen positiven Frequenz und einem guten Output. Was würde ich halt machen? Also ich mache das ja, ist ja eines meiner Jobs, dass ich halt hingehe zu Agenturen, Kunden und mir das halt angucke. Ich mache das wie eine ganz normale Due Diligence. Ich gucke mir das Unternehmen in Rekordzeit an, wahrscheinlich schneller als viele andere machen, weil ich das hier, weil wir das geübt sind. Das heißt, wir gucken uns Financials, Commercial, Legal, die ganzen Themen einmal an und dann verstehe ich erstmal, was vor mir ist und dann mache ich eine Potenzial- und Gap-Analyse. Das heißt, ich gucke, wo liegen die schlummernden Potenziale und wo gibt es die Gaps, die noch nicht gefüllt sind. Und daraus ergibt sich in der Regel immer ein 3 bis 5 Stellschraubenmodell, weil mehr man sich nicht merken kann. Und ich sage immer, man muss auf einer Hand aufzählen.
Du hast ja auch schon gesagt, 3 bis 5 ist eine gute Zahl.
Das ist meine Zahl, entweder 3 oder 5. Das heißt, wenn man mehr als 5 Agendapunkte hat, dann ist so eine Agenda auch gefühlt zu lang für einen Menschen. Vielleicht liegt es an der Hand oder irgendwie, ich weiß es nicht, an den 5 Fingern. Und anhand von diesen Stellschrauben gehe ich jede Stellschraube mit den Menschen nacheinander an. So, ne? Und so, das sind kleine Sachen. Das sind oftmals nicht die Dinge wie, wir schmeißen 50 Leute raus und wir machen Rebranding oder so. Das sind oftmals viel kleinere Punkte, als man denkt. Weil nochmal, es geht nicht darum, was man macht, sondern es geht immer nur darum, wie man es macht. Es kann zum Beispiel sein, dass man halt sagt, okay, ein Thema, was wir uns angucken, ist, wir drehen eine Firma von inbound zu outbound. So, ne? Wir warten. Oder wir sagen, wir bleiben bei inbound, weil es halt auch der DNA der Firma entspricht, aber wir optimieren das so, dass wir eine Warteliste von 20 bis 40 Kunden haben, die wir ablehnen können und sagen, machen wir nicht und so. Wie bekommt man das halt hin? Sowas gucke ich mir halt an. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wo sitzt die Firma, sind die verteilt, sitzt sie in Hamburg, sind die in München, es sind immer unterschiedliche Leute, sind es internationale, gemischte, so sind das, ich habe Agenturen, da sitzen nur Frauen, es gibt Agenturen, da sitzen ja 50% Männer, 50% Frauen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das guckt man sich an. Aber wenn ich jetzt mir so eine Firma wie eine WPP angucke und Omnicom und so weiter, da wüsste ich natürlich exakt, was ich zu tun habe.
Also du würdest nicht in Google investieren?
Nein, hätte ich nicht gemacht, nee.
Aber das haben intern. Also letzte Kurve, magst du das noch verraten? Was wäre das, was du WPP?
Bei einer WPP, na, ich kann mir vorstellen, dass jemand von der WPP zuhört und wir arbeiten sehr gerne mit ihnen, deshalb sage ich natürlich, die machen einen sehr guten Job, aber ich werde den Personen, die mich fragen, gerne erklären, was ich machen will. Aber ich muss da ein bisschen diskret bleiben.
Das kann ich nachvollziehen. Daniel, tausend Dank für das Gespräch und den Einblick. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich bin gespannt. Da gibt es bestimmt das ein oder andere Echo, Rückfragen. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Ja, vielen Dank für den Austausch. Und so oft mache ich das ja nicht.
Danke dir.